Papst Benedikt XVI. In Österreich. Sie hören den offiziellen Podcast zum Besuch des Heiligen Vaters im September 2007 in Mariazell, Wien und Heiligenkreuz.
Dieses in der Öffentlichkeit verbreitete Urteile der Hardliner und Fundamentalisten schaut nur darauf, dass traditionelle Normen da eingehalten werden und so weiter. Das habe ich immer für unzutreffend und ungerecht empfunden.
Wer sich hier den fast schon klassischen Vorwürfen und Vorbehalten gegenüber Papst Benedikt XVI. Entgegenstellt, ist der emeritierte Frankfurter Fundamentaltheologe und Dogmatikprofessor Siegfried Wiedenhofer. Und der muss es wissen, arbeitete er doch von 1967 bis 1977 unter seinem damaligen Chef, Professor Josef Ratzinger, als enger Vertrauter und Doktorand des jetzigen Papstes. Im Gespräch mit Studio Omega berichtet der gebürtige Steirer von seinen Erfahrungen mit dem damaligen jungen und in der Theologenszene bereits berühmten Josef Ratzinger. Um bei ihm zu studieren, wechselte Wiedenhofer sogar von der Universität Graz nach Bonn.
Es war ein wirklicher Glücksfall für mich, weil die Bedingungen wirklich optimal waren, muss man eigentlich sagen. Das heißt also, auf der einen Seite konnte ich die Erfahrungen machen, die ich später dann gebraucht habe, also als Mitarbeiter und Zuarbeiter und so weiter. Und auf der anderen Seite hatte ich sehr viel Freiraum auch, also wirklich großzügig bemessenen Freiraum für die eigene Arbeit, nicht? Und ich meine, der Umgang war ja sowieso, das ist ja auch bekannt, also sehr unkompliziert und ich meine, eine kleine Distanz ist immer geblieben, aber nicht so sehr, um den Statusunterschied zu betonen, ne, sondern eher die Zurückhaltung, Unaufdringlichkeit, wenn man so will. Aber es waren optimale Bedingungen.
Diese optimalen Bedingungen hielten an, bis Josef Ratzinger 1977 schließlich Erzbischof wurde. Eine Ernennung, die so gar nicht in das Lebenskonzept des durch und durch intellektuellen Ratzinger passte, ist sich Wiedenhofer sicher.
Da bin ich ganz sicher, dass er das nie im Auge hatte. Ich kann mich da noch erinnern an eine Äußerung in einer solchen Diskussion damals über Kirchenreform, verschiedene Dinge, die da immer kamen, also von Zölibat bis Demokratisierung und was weiß ich. Und da hat er an irgendeiner Stelle gesagt, er sei nur froh, dass er Theologe, akademische Lehrer sei, nicht Bischof, der diese Sachen zu entscheiden hätte.
Mittlerweile muss er bekanntlich noch wesentlich weitreichendere Entscheidungen treffen. Dabei ist ihm jeder weitere Sprung auf der kirchlichen Karriereleiter schwer gefallen, betont Wiedenhofer. Eigentlich wollte er nämlich immer nur eines, wissenschaftlich arbeiten. Nach dem Tod Papst Johannes Pauls II. Standen daher für den Kardinal und Präfekten der Glaubenskongregation eigentlich bereits alle Zeichen wieder auf Rückkehr nach Regensburg. Dort, so Wiedenhofer, wollte er endlich das theologische Werk schreiben, zu dem es jeden ernsten Theologen drängt. Dass dieses Werk nun während seines Pontifikats entstand, überrascht Wiedenhofer ebenso sehr wie die Themenwahl. Jesus von Nazareth.
Was er früher immer vorhatte und was ihm nie gelungen ist, das ist eine zusammenhängende Darstellung des Kirchenverständnisses zu geben. Das hat er ja schon aus der Frühzeit immer wieder vorgehabt und das hat er nie geschafft. Und so dachte ich eher, dass er vielleicht in der Hinsicht das noch in Angriff nehmen würde. Aber es ist überhaupt interessant, finde ich, nicht dieses Vorhaben, das ist ja kirchengeschichtlich eine Novität, wenn ich das richtig sehe, nicht, dass ein Papst jetzt als Papst ein theologisches Buch veröffentlicht, das nicht offensichtlich nicht im Namen des gesamtkirchlichen Dienstes in dem Sinn zu verstehen ist, sondern als theologischer Beitrag des Amtsinhabers. Und das ist natürlich für das Verständnis des Papsttums in der Zukunft ist das äußerst interessant, finde ich.
Zahlreiche Autoren und Kommentatoren haben sich bislang nicht nur an der Person Papst Benedikts bzw. Josef Ratzingers abgearbeitet, auch die Theologie des Papstes, ihre Essenz, ihr eigenes, hat immer wieder für neuen Schreibstoff gesorgt. Mal sei es die Liturgie, mal die Eucharistie, mal die Christologie, die das Zentrum des Denkens Papst Benedikts ausmacht. Wie Siegfried Wiedenhofer betont, kann es auf diese Frage keine schnelle und eindeutige Antwort geben, denn
ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es anschaut. Nicht, wenn man es nur von außen her betrachtet und fragt, womit hat er sich hauptsächlich beschäftigt, dann würde ich sagen, mindestens für die ganze Zeit der akademischen Lehre ist es sicher die Frage der Kirche gewesen. Ne? Und das ist auch die Vorlesung, die er mit Eschatologie zusammen am häufigsten gehalten hat. Und das ist für ihn auch immer eine ganz prägende Sache gewesen, dass es keinen christlichen Glauben, keinen Glauben gibt, der nicht kirchlicher Glaube wäre. Ne? Auf der anderen Seite nicht, wenn man das dann weiterschaut, sein Kirchenverständnis anschaut, der betont ja immer wieder, dass die Kirche für sich an sich nichts ist, dass die Kirche nur Kirche ist, wenn sie nicht auf sich selbst schaut, nicht, sondern wenn sie das eigentliche Heilszeichen, das Jesus Christus ist, vergegenwärtigt, wirksam vergegenwärtigt, nicht. Insofern könnte man genauso sagen, noch mit besserem Recht, das ist eine christozentrische Theologie und selbst da könnte man noch mal weiter sagen, ja, Christologie, Christusbekenntnis, das ist immer das menschgewordene Wort Gottes, nicht? Und das eigentlich ist das Um und Auf das Gottesverständnis, nicht? Das heißt mit anderen Worten, eigentlich hat er immer betont, dass er keinen besonderen eigenen Akzent und schon gar nicht ein eigenes System mit einem eigenen Zugang schaffen will, sondern einfach den Glauben der Kirche nachdenken will.
In jüngster Zeit rückte zunehmend die Kritik des Papstes an einem um sich greifenden Relativismus in das öffentliche Interesse. Dabei ist diese Kritik nicht neu. Bereits seit den 80er Jahren findet sie sich, zunächst sporadisch und dann häufiger, in den Schriften Josef Ratzingers.
Relativismus meint, dass die Wahrheitsfrage nicht mehr gestellt wird und das wird zu einer modernitätskritischen Diagnose, das heißt zu einer Diagnose der Moderne insgesamt. Und der Verweis darauf nicht, dass die moderne wissenschaftliche Vernunft ja diese Frage nicht mehr stellt, dass sie sich mit Phänomenen, also beschäftigt oder Funktionszusammenhängen beschäftigt. Das gehört zum modernen Wissenschaftsbegriff dazu, dass auch ein Pluralismus, die diese Wahrheitsfrage, also die Wahrheitsansprüche als Plurale wechselseitig relativiert. Und all das verbindet sich für ihn also zu einer durchgehenden Kritik, also des utilitaristischen Denkens der Moderne und zu einer eben zu einem Vergessen oder Ausblenden der Wahrheitsfrage, dass man nicht mehr die Frage stellt, was ist gerecht?
Daneben gehört auch die Frage der Vernünftigkeit des Glaubens zu den derzeit immer stärker bei Papst Benedikt XVI. In den Vordergrund tretenden theologischen Themen. Bereits als junger Theologe hatte er sich in der unmittelbaren Nachkonzilszeit mit diesen Fragen auseinandergesetzt und verschiedene Formen der Vernunft unterschieden, um auf diese Weise die Religion auf der einen Seite gegen jede Form materialistischer oder rein ökonomischer Rationalität zu schützen, sie aber auf der anderen Seite auch für eine spezielle Form der Vernunft zu öffnen. In jüngster Zeit hat dieses Nachdenken über Religion und Vernunft jedoch eine neue, in erster Linie religionskritische Dimension angenommen, wie Wiedenhofer bestätigt.
Was also dann in dieser, sagen wir, Nachkonzilszeit dazu gekommen ist, das ist eben diese Auseinandersetzung mit den verschiedenen Gestalten der Vernunft und diese Differenzierung, die moderne Vernunft, die historisch-kritische Vernunft, nicht? Und welche Rolle spielt diese Vernunft in einer theologischen Auslegung der Heiligen Schrift und umgekehrt natürlich dann die politische Vernunft und immer wieder die Ermahnung, die Vernunft muss offen sein für den Glauben. Ne? Aber was neu jetzt dazugekommen ist, also als letzte Entwicklung in den letzten Jahren eigentlich, ist ja, dass er viel stärker auch den religionskritischen Dings der Vernunft betont. Und in diesem Gespräch mit Habermas wird das ja in einer Deutlichkeit gesagt, die für mich eine wirkliche Freude war, weil ich das immer schon vertreten habe, dass genauso die Vernunft, wie die Vernunft den Glauben braucht zur Reinigung, auch der Glaube in seiner konkreten Gestalt der Vernunft bedarf zur Reinigung.
Die Spitze dieser Aussage ist deutlich. Wahre Religion kann sich nie mit einer Religiosität verbinden, die Gewalt, Krieg oder Terror zu legitimen Mitteln erklärt. Vor dem Hintergrund der Anschläge vom 11. September 2001 habe sich laut Wiedenhofer bei Josef Ratzinger diese religionskritische Haltung verstärkt. Freilich gibt es Anfragen an die von Benedikt unterstellte gegenseitige Reinigung von Glaube und Vernunft.
Die Frage, also die zu diskutieren ist und die jetzt Habermas ja wieder aufgegriffen hat, ist ja die, ob diese Zusammengehörigkeit von Glaube und Vernunft so einseitig als Zusammengehörigkeit von metaphysischer Vernunft und christlichem Glauben verstanden werden muss, das ist natürlich eine andere Frage, nicht? Und das bedarf der Diskussion.
Eine Diskussion, die Wiedenhofer als ehemaliger Ratzinger-Schüler und jetziger enger Vertrauter des Papstes gerne führt und wo er seinem Lehrer in der Sache mitunter kräftig widerspricht. Dennoch überwiegt freilich bei Wiedenhofer die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit für all jene theologische Kompetenz, die er von Josef Ratzinger erlernen durfte und die er schließlich auch als Professor in Frankfurt an seine eigenen Studenten weitergab.
Also wesentliche Grundzüge, auch der wie soll man sagen, theologischen Hermeneutik, die habe ich bei ihm gelernt. Also zum Beispiel eine zentrale Frage theologischer Hermeneutik, nämlich einerseits die Vielgestaltigkeit der Überlieferung, die historisch festgestellt wird, nicht? Und andererseits ihre Gegenwartsbedeutung. Und das, was ich damals gelernt habe, nämlich, dass alle diese Einzelzeugnisse zu verstehen sind als Teil eines Weges und die Gesamtoffenbarung der Wahrheit erst im Gesamtweg zu finden ist. Und deswegen kann jedes dieser Einzelteile einerseits sozusagen historisch untersucht werden, auf seine Besonderheit, Kontextualität und so weiter und so weiter, aber zugleich auch gezeigt werden, wie er einen bestimmten Anspruch an mich stellt, aber nicht isoliert, sondern als Teil des Gesamtweges. Das war zum Beispiel eine unheimliche Befreiung, der Glaube als Weg, als Prozess.
Sie hörten den offiziellen Podcast zum Besuch von Papst Benedikt XVI. In Österreich, präsentiert von Studio Omega in Zusammenarbeit mit papstbesuch.at.